Guten Abend, liebe Geschwister hier und auch in der Ferne übers Telefon. Danke für die liebe Begrüßung und für das Eingangswort. Und ich möchte auch Grüße ausrichten von Ursel und Hermann und auch von der Familie Flack, von der Julia und ihren Schwestern und Eltern. Da haben wir am Sonntag Station gemacht, als wir vom Urlaub zurückgefahren sind. Es waren schöne Stunden, ja, wir wollten eigentlich gar nicht mehr gehen, aber so ist es halt. Solange wir hier unten sind, müssen wir immer wieder gehen, später hört es auf. Ja, danke auch für die Lesung. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Söhne des Lichtes und Tages sehen den Tag Jahwes herannahen. Man könnte auch eine Unterfrage stellen: Ist die Entrückung von heilsgeschichtlichen Ereignissen abhängig? Ja, könnte man. Ja. Weil wenn man den Text liest und darüber nachdenkt, dann stellt man auch die Frage oder kann die Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt ist denn die Entrückung? Weil der Paulus im Grunde zunächst einmal darauf gar nicht eingeht, sondern in der Schilderung der Entrückung der hört er eigentlich im Vers 12 auf mit einer Ermahnung, dass wir ehrbar wandeln gegen die, die draußen sind und keinen Bedarf haben. Er ruft die Gemeinde zu einem autarken, möglichst autarken Leben auf. Und dann unterbricht er aus heiterem Himmel diese Ermahnungen, die er dann später im Kapitel 5, Vers 12 weiterführt. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und so weiter. Und wenn jemand den Text im 1. Thessalonicher 4 nicht kennt, man würde den Entrückungstext weglassen, dann würde so jemand gar nicht merken, dass da ein Riesenabschnitt dazwischen kommt. Ja? Wenn der Paulus einfach einschießt. Und für mich bedeutet das, dass der Herr uns irgendwie mitten aus dem Alltag herausreißt. Ja? Genauso wie der Text hier aufgebaut ist. Ja, mitten in einem konsequenten Leben nach der Ordnung für die Gemeinde. Plötzlich sind wir weg. Egal, wo wir uns da gerade befinden. Ob wir jetzt, sagen wir mal, äußerlich darauf vorbereitet sind oder nicht, spielt keine Rolle. Ob wir wachen oder schlafen, spielt keine Rolle. Ja, innerlich sind wir normalerweise, wenn wir dem Evangelium gemäß leben, umso mehr darauf erpicht, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Ja, ich glaube, hier ist niemand, der sagt, ach, warte noch ein bisschen. Ja. Sondern wir würden eher sagen, komm lieber heute wie morgen. Ja, und diese Fragen, die uns da zu der Entrückung kommen, die sind auch absolut berechtigt. Und deshalb geht der Paulus in unserem Text darauf auch ein. So wie der Herr Jesus in Matthäus 24 und dann direkt noch vor seiner Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1 entsprechende Fragen der 12 Apostel Israels beantwortete. Ja, er hat auch zu der Zeit eine Aussage gemacht, ja, dass den Zeitpunkt niemand kennt und so weiter. Und so antwortet Paulus hier in den Versen 1 bis 11 allgemein auf die Zeitfrage und B auf die Position der Entrückung in der Heilsgeschichte. Und C erklärt er die Beziehung der Entrückung zum Tag des Herrn, zum Tag des Zorns, ja, wie er auch im Alten Testament genannt wird. Wer sich da mal die Mühe macht, um Zephania nachzulesen, da gibt es, glaube ich, deutlich zwischen 10 und 20 Bezeichnungen für den Tag des Herrn dort in Zephania. Und der Tag des Zorns ist ja identisch mit dem 70.7. nach Daniel 9, wobei er auf genau diesen Aspekt eigentlich detailliert erst im 2. Thessalonicher 2 eingeht. Und D, und das ist für uns ganz wichtig, versichert Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, parallel zu Römer 5, Vers 9, sicher kein Zufall und deshalb auch leicht zu merken, dass der Leib des Christus nicht dazu bestimmt ist, in diesen Tag des Zorns hineinzukommen. Ja? Warum? Weil er eine Zeitspanne ist, die Gott für sein Volk Israel reserviert hat. Ein spezielles Gericht, das dann mit ihrer Umkehr als Nation abgeschlossen wird bei der Wiederkunft Jesu. Ganz grob wenigstens. Sondern wir sind nicht in den Zorn hineinbestimmt oder gesetzt, sondern dazu davor hinweg gerettet zu werden. Und gleich die ersten drei Verse geben uns einerseits eine große Sicherheit und andererseits fordern sie von uns Nüchternheit und Wachsamkeit. Und diese beiden Begriffe erübrigen, wenn wir die konsequent verfolgen, erübrigen jede Spekulation. Ja. Und daran hat leider die Auslegung des prophetischen Wortes immer wieder gekrankt. Und es kam und kommt bis zum heutigen Tag, dem Herrn sei es geklagt, zu Überreaktionen, zum Berechnen von Kalendern bis auf den Tag genau, wann die Entrückung stattfinden wird. Und es gibt einen Haufen Zeug im Internet, wo die Leute uns erzählen wollen, dass der Tag des Herrn schon angefangen habe. Ja, weil ja bestimmte Zeichen, die so aussehen wie das, was in Offenbarung 13 dann passieren wird. Ja, weil es die Ansätze heute schon gibt. Digitales Geld und so weiter, immer noch kurz drauf zu sprechen. Und damit schadet man dem nüchternen, schriftgebundenen Verständnis des prophetischen Wortes. Und nicht wenige Glaubende haben sich davon abgewandt, und wenn das auch eine grundfalsche Konsequenz daraus ist. Denn der falsche Gebrauch einer Sache hebt ja den Richtigen nicht auf, sondern er fordert ihn geradezu heraus. Ja, wenn jemand irgendwas verkehrt macht, dann ist man ja darauf bedacht, es nicht verkehrt zu machen, sondern richtig, in dem Fall schriftgemäß zu machen. Und solchen, die der Prophetie der Schrift schon immer skeptisch gegenüberstanden, denen hat man natürlich durch irgendwelche wilde Spekulationen unnötig Wasser auf ihre Mühlen gegeben und man hat ihnen eigentlich geschadet. Ja. Jedoch über all dies erhaben enthält die Schrift durchaus ganz klare Zeitangaben für bestimmte heilsgeschichtliche Ereignisse. Denken wir nur an die sehr detaillierten Zeitangaben bei Daniel, bei Hosea oder in der Offenbarung sowie auch in den übrigen Propheten Israels, ganz zu schweigen von der Analogie Moses im Psalm 90, dass eben 1000 Jahre vor Gott wie ein Tag und wie eine Wache in der Nacht sind. Und die Schrift kennt insgesamt 4 Nachtwachen, also für eine Nacht. Und wir wissen auch, dass nach der Schrift der Tag immer mit dem Abend anfängt. Und das gilt ja auch für das 1000-Jahr-Reich. Das ist ja der eigentliche Tag des Herrn, wenn die Sonne da ist. Und wer ist die Sonne? Jesus Christus, in dem Fall der Messias für sein Volk. Ja, und er sagte ja auf der Erde schon, solange er da ist, ist er das Licht des Kosmos. Und wenn er weg ist, kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Johannes 9. Kommen wir nochmal drauf. Aber, und das möchte ich als Merksatz formulieren, diese Angaben über Zeiten und Zeitpunkte in Vers 1 betreffen ausschließlich das 12-Stämme-Volk Israel und die mit ihrem Geschick verbundenen Nationen. Was schreibt Paulus nun dem Leib des Christus? Vers 1 in Kapitel 5, was aber die Zeiten, chronoi, also die ablaufenden Zeiten, betrifft und die Zeitpunkte, das heißt die Zeitabschnitte, die Gott sozusagen in die laufende Zeit einschießt, zusätzlich zu den Äonen, die er gesetzt hat, fix gesetzt, die werden nicht verschoben, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Der Leib des Christus benötigt also keine Datumsangaben, um die Entrückung genau einzuordnen. Er soll und er kann auch ohne Datum in einer ständigen Naherwartung leben. Der Leib des Christus hat dazu exakte Merkmale für die Entrückung, nämlich rein akustische Signale, die werden uns ja in Kapitel 4 beschrieben, an denen der Leib des Christus die unmittelbar bevorstehende Entrückung zweifelsfrei feststellen kann. Sein Kommandoruf etwa und die Posaune, die er selber bläst, nach 1. Korinther 15. Zweitens, der Leib des Christus hat die wichtige Zusatzangabe, dass die durch Jesum Entschlafenen zuerst auferstehen werden. Und dazu drittens, die andere durch die Prophetie und des Alten und Neuen Testamentes genannten Erkennungszeichen, die Israel und den Nationen gelten. Und die kann allerdings jedoch nur der Leib Christi verstehen und einordnen, weil dazu die Innewohnung des Geistes Christi notwendig ist, nämlich des Geistes, der die Prophetie hervorbrachte. In 1. Petrus 1, Vers 11 sagt der Petrus, dass der Geist des Christus, der in den Propheten geredet hat. Ja, und wer ist der Geist des Christus? Es wird letztlich er selber. Er hat in den Propheten geredet. Hebräer 1, Vers 1, er hat in den Propheten geredet und er hat im Sohn geredet. Gott, ja. Und dieser Geist, der ist notwendig, um die Prophetie zu verstehen. Also selbst Israel, das natürliche Israel, versteht die eigene Prophetie momentan nicht, ja, weil der Geist fehlt. Außer denen, die der Herr zum als messianische Juden berufen hat oder die etwa auch zum Leib des Christus gehören aus Israel. Die verstehen es natürlich. Und nun erinnert uns jetzt diese ganze Thematik an die Geschichte Sauls, in der es um die Befestigung seines Königtums ging. Der Samuel hat dem Saul Folgendes gesagt. Und gehe in 1. Samuel 10, Vers 8. 1. Samuel 10, Vers 8. Und gehe vor mir nach Gilgal hinab, und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern, um Friedensopfer zu schlachten. Und jetzt folgen drei exakte Zeichen für den Saul und Anweisungen dazu. Erstens, 7 Tage sollst du warten. Zweitens, bis ich zu dir komme. Drittens, ich werde dir kundtun, was du tun sollst, nämlich dann, wenn er gekommen sein wird. Ja? Und Saul hatte also eine sehr klare Order empfangen. Erstens, 7 Tage, das ist der Zeitrahmen, in dem Samuel erscheinen wird. Solange musste er mindestens warten. Das heißt, er hatte eine Zeitspanne von 7 Tagen, da musste er sich keinen Kopf machen, weil innerhalb der 7 Tage wird Samuel nicht kommen. Kritisch wird es jetzt beim nächsten Zeitabschnitt. Und das heißt, zweitens, bis ich komme. Und das ist die Unschärfe, aber doch eine offensichtlich kürzere Zeitspanne als die 7 Tage. Aber sie forderte den Glaubensgehorsam Sauls. Und daran ist er auch gescheitert. Er hatte sich also völlig ungeachtet der widrigen Umstände eigentlich Zeit lassen können. Ja? Natürlich wurde er nervös, ja, weil da alles Mögliche schief ging nach den 7 Tagen, aber eigentlich hätte er sich auf das Wort Samuels verlassen können. Er hat sich überhaupt keine Gedanken machen müssen, was im Fall B, das heißt, dass Samuel eventuell nicht exakt nach 7 Tagen erscheinen würde, zu tun gewesen wäre. Denn dieser Fall war nicht gegeben. Sonst hätte Samuel gesagt, vielleicht komme ich auch nicht. Ja, hat er aber nicht gesagt. Aber er hat gesagt, du sollst warten, bis ich komme. Mindestens 7 Tage. Für uns gilt eher, wir sollen warten, bis ich komme, weil wir haben keine 7 Tage. Ja? Die Gemeinde hat also die Spanne des Glaubensgehorsams. Und das ist das, was der Paulus hier in dem Kapitel 5 zu erklären versucht. Ja? Für Israel gibt es klare Zeitangaben. Und für den 70. Siebener können die Leute, die dann zum Glauben kommen, sogar die Tage zählen, wie lang die einzelnen Ereignisse dauern werden. Zumindest die wichtigsten. Der Fall, dass Samuel nicht kommt, war gar nicht gegeben. Gott ist treu und er steht zu dem, was er sagt. Jetzt können wir eine Gewissensfrage stellen. Hätte der Saul das tun können? Warten, bis der Samuel kommt? Natürlich. Super einfach, ja. Denn der Gott Israels hatte ihm nämlich unmittelbar vorausgehend 3 Zeichen gegeben, die alle exakt eingetroffen sind. Es war also kurz davor, bevor der Samuel zu ihm gesagt hatte, du sollst 7 Tage warten, bis ich komme. Ja? Also Saul hatte den Beweis, dass Gott sein Wort hält. Und deshalb wiegt sein Versagen noch schwerer, zumal er ja der Führer Israels war. Ja, und deshalb ist sein Königstum daran gescheitert. Und das können wir 1:1 auf den Leib des Christus bezüglich der Entrückung übertragen. Paulus hinterließ uns in Kapitel 4, Vers 16 und 17 untrügliche, exakt beschriebene Signale von unserem Herrn. Kommandoruf, Toten werden zuerst auferstehen und so weiter. Das sind keine Zeitangaben, aber exakte Ereignisse, die wir erwarten können. Aber wir müssen im Glaubensgehorsam warten, bis das passiert, egal wie lange das dauert. Ja, insofern kann man das Beispiel von Saul schon auf uns übertragen. Wir müssen eigentlich dann nur den schlichten Glauben aufbringen, genau diese Zeichen zu erwarten, nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen auch keine Ängste aufstehen, ob wir dann gerade in der richtigen Verfassung sind, sonst hätte der Herr durch Paulus eine Liste von Mindestanforderungen für den Tag der Entrückung hinterlassen. Hat er aber nicht. Ja. Außerdem, was wir in 1. Thessalonicher 4 finden und was er in 1. Korinther 15 zu diesem Thema sagt. Ja. Nun kommen wir zu den Versen 2 und 3. Friede und Sicherheit, Zeichen für Israel. Setze ich jetzt einfach mal in den Raum. Paulus begründet in unserem Text jetzt weiter. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn, nämlich der 70.7. nach Daniel 9 plus das 1000-Jahr-Reich danach, also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Und wer die Prophetie einigermaßen kennt, erinnert sich sofort an Matthäus 24, Vers 8, wo der Herr Jesus gesagt, verschiedene Dinge angegeben hat, und hat er dazu gesagt, das seien Geburtswehen. Ja? Und das bedeutet, wenn Geburtswehen auftreten, dann steht eine Geburt bevor. Und das können die, die dann zu der Zeit leben, feststellen, dass solche Dinge passieren. In der Offenbarung gibt es dann auch noch mehrere Stellen zu den Wehen, die möchte ich aber der Zeit halber jetzt nicht behandeln. Und das hat Folgendes zur Konsequenz. Erstens, Paulus hat die Thessalonicher über die Verhältnisse, die innerhalb jener Zeitspanne herrschen, und die Abläufe um den Tag des Herrn herum, also A, das Ende des Gegenwärtigen, und B, den Übergang zum kommenden Äon, was das anbelangt, da hat er sie sehr genau unterrichtet. Ihr selbst wisst genau, sagt er den Thessalonichern. Und wir müssen uns mal überlegen, die Leute hatten 3 Wochen lang Paulus persönlich gehört. Nur 3 Wochen. Und der Paulus hat diese Themen innerhalb dieser 3 Wochen behandelt. Im zweiten Brief schreibt er ja in Kapitel 2, Vers 5, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Ganz gewaltig. Zweitens, diese Tatsache zeigt uns, wie wichtig dieses Thema für den Leib Christi ist, obwohl dieser sicher nicht in den 70. Siebener hineinkommt und das Gericht desselben ja für Israel bestimmt ist. Denn alle 70 Siebener betreffen Gottes Gerichts- und Wiederherstellungshandeln mit seinem Volk Israel. Das wird ganz klar in Daniel 9 bezeugt. Nach dem großen Bußgebet von Daniel. Drittens, beide Thessalonicher Briefe zeigen unmissverständlich Folgendes an. Der Leib Christi muss die Zusammenhänge bezüglich des Tages des Herrn kennen und auch was davor, darin und danach abläuft. Und zwar schon deshalb, weil erstens A, Paulus dieses Thema in Thessalonich ausführlich gepredigt hat. Ja, also er hat über diese Dinge gepredigt. Und da die Thessalonicher zum Leib des Christus gehören, geht es auch uns was an. Und sind wir nicht Teil des Bräutigams? Werden wir nicht, wenn wir entrückt werden, alle Zeit zusammen mit dem Herrn sein? Das heißt, wo er ist, dann auch wir sein? Also werden wir im Tausendjahrreich zusammen mit ihm herrschen. Keine Frage. Ja, also interessiert uns das schon aus diesem Grund, was da alles abläuft. Ja? Oder muss es uns interessieren? B, der Herr Jesus selber und die anderen Apostel, die haben für diese 3 Zeitabschnitte, also vor, innerhalb und danach, sehr viel gezeigt. Und vor allem haben sie gesagt, dass davor massive Verführung und Täuschung, methodische Irreführung durch die Finsternis und die Menge ihrer Handlanger, das sind gleich alle Regierungen und ihre Organe auf Erden, haben sie mit eindringlichen Worten vorhergesagt. Ja. Und das bedeutet, dass auch die Gemeinde aufpassen muss, dass sie nicht durch diese irreführenden Stimmen auf falsche Geleise geführt wird. Etwa, dass heute Leute sagen, ja, wir sind ja schon in den letzten 7 Jahren drin. Und da gibt es eindeutige Tatsachen, dass das nicht so ist. Ja? Wenn ich aber nicht weiß, was für Dinge in dem 70. Siebener ablaufen, dann kann ich von jedem Scharlatan über den Tisch gezogen werden. Ja? Kann ich mir ein X für ein U vormachen. Und sie haben ja ganz konkrete Zeichen für diesen Zeitabschnitt benannt. Und damit ist für die Gemeinde eine zeitliche Standortbestimmung möglich. Ja? Weil wir wissen ja nicht, wie nahe die Entrückung am Tag dieses Gerichts dran ist. Ja? Wir haben keine Ahnung, sind es 3 Wochen, 3 Jahre, 30 Jahre, 30 sicher nicht, aber vielleicht mehrere Jahre, bevor der Siebener anfängt, ja, ist eine Zeitspanne, wo wir nicht wissen. Und deshalb müssen wir gewärtig sein und wissen, was alles vorher sein wird, nach der Schrift. Ob wir alles das zu Gesicht bekommen, was da vor dem Siebener abläuft, eine ganz andere Frage. Nicht? Eigentlich mal ganz frech behaupten, ohne eine permanente biblische Belehrung aus der ganzen Prophetie der Schrift zu diesem Thema kommen wir nur dann, wenn wir das haben, dann kommen wir unbeschadet durch diese stockfinstere Zeit bis zur Entrückung. Ja? Und die Menschen, die den Tag des Herrn, des 70. Siebeners nach Daniel 9 erleben werden, die sehen ihn A, weder kommen, noch haben sie eine Ahnung, was darin passiert. Auch wenn wir es ihnen sagen. werden sie es nicht annehmen, außer der Geist Gottes erweckt so jemand, ja, und er hat dann, kriegt dann eine Antenne für die Aussagen Gottes, nachdem er zum lebendigen Glauben gekommen ist. Den Leuten fehlt eben Gottes Geist, der Geist des Christus, der die Weissagung durch die Propheten hervorgebracht hat. Wir können natürlich diese Menschen keinesfalls verurteilen, die den Geist nicht haben. Ja? Weil wir wissen ja, dass wir selber den nur deshalb haben, weil uns der Herr vor Grundlegung der Welt dazu erwählt hat, den Geist jetzt in dieser Zeit in uns tragen zu dürfen. Ja? Haben wir ja nicht verdient. Natürlich wird es nach der Entrückung Menschen geben, die zum lebendigen Glauben an Christus kommen werden. Zum Beispiel durch den Dienst der 144.000 oder der beiden Zeugen. Denn die werden ja wie der erste Zeugen sagen, Leute, es dauert jetzt genau noch so und so viele Tage, dann kommt der Herr wieder. Ja? Und wir wissen, dass es eine unzählbare Schar aus Israel, allen Nationen, allen Stämmen und Sprachen geben wird. Nach Offenbarung 7, Vers 4 und 9. Und diese Menschen sind genau die, von denen der Herr Jesus in Markus 13, Vers 20 sagt, dass er sie selber auserwählt habe und dass er um derer Willen die Tage der Gerichtszeit verkürzt hat. Ich glaube, das ist gut, wenn ich die Stelle mal aufschlage. Markus 13 ist ja das Parallel zu Matthäus 24, ziemlich ähnlich. Eine sehr wichtige Stelle. Ich lese den 19. Vers dazu. Denn jene Tage, nämlich der 70. Siebener, werden eine Drangsal sein, wie dergleichen von Anfang der Schöpfung, welche Gott schuf, bis jetzt die nicht gewesen ist und nicht sein wird. Also muss auch die Sinnflut weniger dramatisch gewesen sein, weil sonst würde der Herr sich so nicht ausdrücken. Ja? Also es gibt keine schlimmere Zeit mehr in diesem Kosmos und es gab keine vorher wie die Zeit. Und jetzt kommt die Erklärung des Herrn. Und wenn nicht der Herr diese Tage verkürzt hätte, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, werden diese Tage verkürzt. Also alle Menschen, die in der Zeit nach der Entrückung bis zu seinem sichtbaren Kommen an ihn glauben werden, das sind alles Auserwählte, so wie wir. Ja? Ich möchte an den Henoch erinnern. Der Henoch wurde vor der Flut entrückt und der Noah musste durch. Ja? Der Noah war ein Auserwählter, der Henoch war ein Auserwählter. Ja? Also es gibt viele Analogien in der Schrift, wo man das genauso sehen kann. Und deshalb sind diese Menschen auch die, die alle um Jesu Willen wegen des Mahlzeichens ihr Leben lassen werden müssen, sind alles Erwählte Jesu. Nicht für den Leib, zum Leib gehören, sondern zu eben der Gemeinschaft, die dann das Reich auf dieser Erde erleben wird. So steht es eindeutig in Markus 13. Nach Daniel 9,27 stieß der letzte Weltherrscher, der erste Reiter auf dem weißen Pferd, in Offenbarung 6 mit Israel einen festen Bund für eine Woche, eben den 70. Siebener. Und den bricht er dann nach der Hälfte der Zeit, eben nachdem er aus dem Abgrund wiederkommt und die beiden Zeugen tötet und sich dann in den Tempel setzt und als Gott erklärt. Und dieser Bund, der wird das Gefühl von Friede und Sicherheit erzeugen. Aber für Israel. Ja, für Israel. dass Israel unter Beschuss ist, das brauche ich heute nicht mehr zu erklären. Ja, da fliegen immer wieder Raketen, auch in letzter Zeit, glaube ich, 700 oder noch mehr. Und die machen ja nicht Schluss. Und deshalb wird so ein Friedensbund, wird echtes Gefühl von Friede und Sicherheit erzeugen. Und das meint der Paulus, wenn er hier sagt, es wird die, also Israel, behaupte ich mal, Israel wird sagen, Friede und Sicherheit, wenn dieser Bund geschehen ist. Und das ist zum Beispiel auch so ein Indiz, solange dieser Bund nicht existiert, sind wir noch ein Stück weg vom 70.7. Ja? Das ist eindeutig. Ja? Da müssen noch andere Sachen sein, wie Tempelbau und so weiter. Vorher können die zwei Zeugen nicht auftreten. Das sind alles Sachen, ja, die wir wissen, über die die Schrift ganz klare Aussagen macht. Und wenn jetzt jemand was anderes erzählt, dann können wir sagen, okay, vergiss es. Lies noch einmal deine Bibel nach. Und wir müssen nicht verführt werden. Ja? Ja, für Israel gab es übrigens schon früher solche Scheinfriedenszeiten. Ja, das wird es nicht erst dann geben, wenn der 70.7. kommt. Das war damals vor dem Gericht Israels der Wegführung genau das Gleiche. Da kamen Leute und haben verzapft, das Friede und Sicherheit, alles in Butter. Ich lese eine Stelle mal vor. Da gibt es viele Beispiele. Ich möchte jetzt nur wirklich eine rausgreifen, und zwar Jeremia 8, 9 bis 11. Jeremia hat ja ganz persönlich diese Wegführung erlebt. Der ist praktisch in dieses Gericht, das er Jahre vorher, seit dem 13. Jahre Josias, hat er das angefangen zu verkündigen. Und dann kam noch der Joachim und dann kam der Joachim und der Zedekia. Ja, das waren insgesamt über 30 Jahre, lief das alles noch. Und dann plötzlich kommt das Gericht. Und er saß im Knast, in Jeremia 32 kann man das nachlesen. Ja, und dann muss er noch ein Feld kaufen, wie dumm, was da Gott von ihm gefordert hat. Lest es mal nach, ganz kostbar, was der Mensch auch dort als persönliche Drucksituation erlebt hat. Das ist sehr hilfreich für uns. Auf jeden Fall lesen wir da, die Weisen werden beschämt, bestürzt und gefangen werden. Siehe, das Wort Jahwes haben sie verschmäht, und welcherlei Weisheit haben sie? Darum werde ich ihre Ehefrauen anderen geben, ihre Felder anderen Besitzern. Denn vom Kleinsten bis zum Größten sind sie insgesamt der Gewinnsucht ergeben. Vom Propheten bis zum Priester üben sie allesamt Falschheit oder Lüge. Und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes leichthin und sprechen Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Ja. Also genau so eine Situation wird sich für Israel ergeben. Und dann, wir wissen es ja, in der Mitte der Jahre, wenn dann der letzte Weltherrscher sein Gewaltgesicht zeigt, dann wird er versuchen, Israel komplett auszurotten. Und das steht in Offenbarung 12 geschrieben. Ja. Also deshalb, das ist das plötzliche Verderben, das dann kommt, ja, weil er den Bund, den er für 7 Jahre mit Israel macht, gar nicht durchhält, ja, sondern in der Mitte der Zeit den Bund bricht. Und dann kommt genau dieses plötzliche Verderben, von dem der Paulus hier schreibt, über das Volk Gottes. Wenn man in Jeremia 6 dann noch liest, die Verse 22 und folgende, dann findet man eine Parallele zu den Ereignissen in Hesekiel 38 und 39. Denn Gog, wird uns dort gesagt, fällt mit seinen Verbündeten vorne an Persien, der heutige Iran, in ein befriedetes Israel ein. Ja, also da herrscht tatsächlich sowas wie Friede. Und Israel wird zuallererst auf den falschen Messias hereinfallen, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen, sagt der Herr Jesus in Johannes 5, Vers 43. Ja. Und da hat er genau das vorausgesagt, was der Paulus im 2. Thessalonicher 2 dann beschreibt. Ich möchte zu Vers 4 und 5 kommen. Söhne des Lichtes und des Tages. Also resümierend noch, für Israel gilt diese Aussage, wenn sie Israel sagen wird, Friede und Sicherheit. Ja, wenn sie den Bund kriegen, dann sagen sie, jetzt ist gewonnen. Ja. Und dann kommt ein plötzliches Verderben über sie und dann trifft sie denn der Tag Jahwes wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja, so wird es sein für das Volk Israel. Vers 4 und 5, Söhne des Tages, des Lichtes und des Tages. Die Verse 4 bis 9 sind der nächste und sehr wichtige Teil der ganzen Argumentation des Paulus für den Leib des Christus, weil wo er begründet, warum er keine genauen Zeitangaben für die Entrückung und den Beginn des Tages des Herrn benötigt. Ich lese die Verse nochmal vor. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch etwa der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, und die da trunken sind, sind des Nachts trunken. Wir aber, die vom Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch des Glaubens, der Liebe als Helm mit der Hoffnung der Errettung. Denn Gott hat uns nicht in den Zorn hinein bestimmt, sondern, und jetzt übersetze ich da lieber besser, zum Erwerb der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich werde gleich erklären, warum ich das so sage. In Epheser 5, Vers 8 und 9 sagt der Paulus doch ganz klar, dass wir einst Finsternis waren, aber jetzt Licht sind. Und deshalb nennt er die Thessalonicher hier solche, die vom Tag sind, die also im Licht Gottes selber stehen. Vers 4 und 5, die Glieder des Leibes sind Söhne des Lichtes und des Tages. Das heißt, sie sehen, dass sie das Licht des prophetischen Wortes Gottes haben. In Hebräer 10 ermahnt der Schreiber die Heiligen des Anbruchs der Ehefrau des Christus aus Israel folgendermaßen. Hebräer 10, 23 bis 25. Lasst uns, sagt er denen, das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken. Warum? Der Herr Jesus, was hat er gesagt? Unter Gesetzlosigkeit willen wird die Liebe in vielen erkalten, steht in Matthäus 24. Ja? Aus dem Grund sagt er das, dass die Leute, die da reinkommen in die Periode, ja, dass die darauf achten, dass sie sich gegenseitig zur Liebe anreizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen oder gar aufgeben, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, jetzt kommt's, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also durch Gottes Geist neu gezeugte Menschen sehen den Tag herannahen, außer sie schlafen. Ja, deshalb muss der Paulus ja uns sagen, Leute, schlaft nicht ein. Also besteht die Gefahr, dass wir einschlafen. Ja? Dass auch diese konsequente Naherwartung, ja, weil es uns zu lange geht vielleicht, ja, dass uns das müde macht. Und deshalb müssen wir, muss ich, dazu ermahnt werden. Sie schlafen vielleicht deshalb, weil sie sich nicht intensiv mit der Prophetie der Schrift beschäftigen, sie nicht als Lampe verwenden für die Finsternis, in der wir leben, wie der Petrus in 2. Petrus 2, 19 und 20 ermahnt, aber täglich womöglich kritiklos Massenmedien konsumieren und alles abnicken, was die Herrschenden ihnen vorbeten, egal zu welchem Thema. Hat nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis, ja, aus welchem alle Regierenden der Welt und ihre Massenmedien gesteuert werden, wo man nichts oder auch nicht eine Handbreit weit sieht? Habt ihr den Eindruck, dass unsere Herrschenden sähend sind? Den habe ich nicht, habe ich schon länger nicht mehr. Ja, weil das, was da runterkommt, das ist nur eine Katastrophe. Und zwar egal zu welchem Thema. Ja. Er hat uns hineinversetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und dort allein ist das Licht. Von innen her gilt, was ich vorhin schon erwähnt habe, in Epheser 5, Vers 8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht in dem Herrn. Und darum fährt die Schrift jetzt konsequent ermahnend weiter, wandelt als Kinder des Lichts. Und ferner sagt er in Vers 11, dort in Epheser 5, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern vielmehr stellet sie bloß. Ja, das heißt, wir müssen schon ein Stück Aufwand reinstecken, um das, was wir gesagt und kriegen und was wir sehen, dass wir das einordnen. Ja? Ob das aus dem Lichtkanal Gottes kommt oder von unten kommt. Ja? Das müssen wir, da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sollen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Machenschaften, ja, muss ich auch sagen, der Mächtigen und ihrer Handlanger in Medien, in der gekauften, und deshalb sage ich lieber Pseudowissenschaft, anhand der Schrift und ihrer Prophetie entlarven und beim Namen nennen. Ja, ich muss mich dann von verschiedenen Dingen einfach distanzieren, weil ich anhand der Schrift feststelle, das kommt von unten. Also vergiss es. Auch wenn es dann Kraft kostet und wenn man dann an den Rand gestellt wird, das darf uns nicht rausbringen. Ändern können wir nichts und dagegen vorgehen im Sinne von Aufhalten ist nicht unsere Aufgabe. Würde auch die Gerichtszeit Gottes unnötig verlängern. Ja? Würde man das aufhalten wollen, was da abläuft, würde ja das Gericht verlängern. Und wir beten doch lieber, Herr, mach das Gericht schnell zu Ende und sei barmherzig im Gericht. So haben wir auch die Propheten gebetet. Und außerdem sagte Herr Jesus, dass das Unkraut und der Weizen am Ende des Zeitalters was müssen? Sie müssen nebeneinander ausreifen. Ja? Und ich glaube, es ist niemand hier, dem ich erklären muss, dass wir in dieser Ausreifezeit drin stecken. Ja? Und zwar richtig tief, knietief mindestens. Und er erklärt auch, dass die Ernte das Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters ist, in seiner Auslegung in Matthäus 13, 36 bis 43. Und zur Erinnerung wissen wir ja auch hier, die Gemeinde wird eindeutig während der Nachtzeit zubereitet. Ja, der Herr Jesus ist weg. Er sagt, die Nacht kommt, da niemand wirken kann. Darin sind wir. Also kann man auch das Böse nicht aufhalten. Man kann sich nur von diesen Dingen distanzieren. Und wir haben ja einen der letzten Dienste auch die Nachtwachengeschichte betrachtet, ja, und da wissen wir, dass jetzt seit dem seit Golgatha nun zwei Nachtwachen jetzt praktisch am Ablaufen sind, die zwei ersten. Und dann fehlen noch mal zwei, die Nachtwache 3 und 4, und das ist der 70.7. Ja? Die fehlen noch. Und es sind eigentlich nur noch wenige Jahre, bis Mitternacht kommt. Söhne des Tages sehen also durch die im Wort genannten Zeichen der Zeit den Tag herannahen. Ja, und auch diese Zeitangaben, die wir etwa im Hosea und in zwei Tagen haben, die zeigen ja, wenn man ein wenig nachdenkt, dass diese Zeichen am Eintreffen sind. Allein schon die Tatsache, dass Israel jetzt schon fast eine Generation lang existiert. Ja, 75 Jahre haben sie jetzt gefeiert. Zu einer Generation fehlen noch 5 Jahre. Ja, also rein von daher ist die Generation, die das sehen kann, ist schon fast am Ablaufen. Und nach den beiden Briefen an die Versammlung in Thessalonich und Korinth, da waren ja damals schon sowohl die Entrückung wie auch die Königsherrschaft oder das Reich der Himmel, der im unmittelbar vorausgehende Tag des Herrn, alles Ereignisse in ihrem damaligen Zeithorizont, Erfahrungshorizont. Ja. Der Petrus hat schon gesagt, ja, tut Buße und bekehret euch, damit der Herr euch den vorherbestimmten Messias sende, der zwar noch eine Weile im Himmel bleiben muss, bis eigentlich der letzte Siebener, der noch fehlt, vorbei ist. Und dann kommt er wieder unter der Voraussetzung, dass das Volk Buße tut. Ja, das war die zweite Bedingung. Und das musste auch so verkündigt werden bis zum Jahr 70. Erst im Jahr 70, oder sagen wir mal, also ab 66, konnte man abschätzen, rein äußerlich, dass offensichtlich Gott das die Sache mit dem Millennium noch verschieben wird. Aber wie lange, wusste man damals nicht. Und das ist für uns wichtig festzuhalten, dass also die Entrückung, von der der Paulus sich ja selber hinzuzählt, sowohl in 1. Thessalonicher 4 als auch in 1. Korinther 15, sagt er, wir werden nicht alle entschlafen. Ja, sagt nicht ein paar Leute in einer späteren Generation, sondern wir, sagt er. Ja. Und hier auch zählt er sich auch dazu in 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Sodass wir sehen, dass der Tag des Herrn und die Entrückung, ja, die sind in einem, ja, im gleichen Zeithorizont zu sehen. Ja. Das heißt, wir, also die Jüngeren unter uns, die werden es, glaube ich, sicher erleben. Ja? Die Älteren vielleicht ja, nicht mehr lebend. Ja? Wir werden sehen. Es ist auch unwichtig. Ja? Wichtig ist, dass jeder weiß, ich bin dabei. Ja? Und dass er den Herrn erwartet. Ja, also die Entrückung kann jederzeit davor sein, vor dem letzten Siebener, ja, aber sie kann auch ganz dicht an dem 70. Siebener dran geschehen. Und das bedeutet, dass die Gemeinde verschiedene Ereignisse, die uns direkt nicht gelten, aber Israel gelten, mit zu Gesicht bekommt, ja. Zum Beispiel einen Tempelbau, ja, oder den Bund von diesen siebenjährigen Bund kann durchaus sein. Das wollen wir nicht in Abrede stellen. Ja. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die von Gott gegebenen Zeichen für Israel, dass wir die genau kennen. Ja. Und wenn wir dann eins eintreffen sehen, zum Beispiel, dass der Feigenbaum Blätter gewinnt, hatten dann die Brüder damals schon gesagt, ja, jetzt kann es nicht mehr allzu lange sein, bis der Herr zu seinem Volk wiederkommt und davor noch zur Entrückung seiner Gemeinde. Ja. War ganz logische Folgerung. Ja. Und als dann Jerusalem in den Besitz von Israel gekommen war, das war wieder so ein Meilenstein. Bitte? Für Jerusalem, ja, dass Israel dazu bekommt. Und dass es noch von den Nationen zertreten wird, das wird bis in die Offenbarung rein sein. Während die beiden Zeugen hier sind, ja, heißt, der Vorhof des dann existierenden Tempels wird für 42 Monate noch von den Nationen zertreten werden. Ja. Steht also da. Also haben wir viele Dinge, die praktisch den Siebener, den Beginn des Siebeners, für den Beginn des Siebeners notwendig sind, die sind schon da. Ja, sind schon da. Also ist die Entrückung noch näher. Freuen wir uns. Ja, also wie gesagt, wir erwarten ja nicht den Tag des Herrn, aber wir erwarten die Entrückung. Ja, und je näher Dinge kommen, die uns klar bezeugen, dass der Tag des Herrn, des Gerichts nicht mehr weit ist, umso größer ist die Freude, dass der Herr zu uns kommt, ja, und uns wegnimmt. Der nächste Punkt wäre noch die Verse 6 bis 8. Wachen und nüchtern sein ist angesagt. Paulus warnt uns zweimal in den drei Versen, dass wir wachsam und nüchtern sein und nicht schlafen sollen wie die übrigen. Also ist es leider eine mögliche Tatsache, dass wir einpennen. Ja, entschuldigt, wenn ich das so salopp sage. Und ähnlich schreibt der Paulus auch den Römern in Kapitel 13, 11 bis 14 zum selben Thema. Ich möchte diesen Text einmal mit einigen Korrekturen nach dem Grundtext etwas genauer wiedergeben und dabei noch ein paar Bemerkungen einschließen. Römer 13, 11 bis 14. Und dieses noch, da uns der Zeitabschnitt, der Kairos, bewusst wird, so wörtlich, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn zu diesem Zeitpunkt ist uns die Errettung, und zwar ist an der Stelle unter Errettung nicht unsere grundsätzliche Errettung zu verstehen, das sind wir ja, sondern die Errettung heraus aus diesem bösen Äon, ja, also das herausgenommen werden, ja, verbunden mit dem Loskauf unseres Leibes. Also denn zu diesem Zeitpunkt, sagt er, ist uns die Errettung greifbarer, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist dann, wenn uns das bewusst wird, ja, weit vorgerückt und der Tag, nämlich das Tausendjahrreich mit dem vorauslaufenden Gerichts, dem 70. Siebener, ist wirklich mit Händen greifbar. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns beständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Neid und Streit oder Eifersucht, sondern, sagt er, habt angezogen den Herrn Jesus Christus und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Lüste. Und das ist ja ein Kennzeichen unserer Zeit, dass es überall um uns her nur um das Fleisch geht. Ja? Also das muss, glaube ich, jeder sehen, und wir stehen auch ich stehe in Gefahr, ja, dass wir den äußeren Dingen einen ungebührenden Platz geben in unserem Leben. Das muss jeder selber vor seinem Herrn klar machen. Paulus fordert also die Heiligen des Leibes Christi auf, wacht auf, nämlich wann? Wenn euch der Zeitabschnitt bewusst wird, in welchem die Nacht weit vorgerückt ist. Das heißt, je mehr Zeichen ich sehe, dass die zu dem 70. Siebener gehören, umso aufmerksamer muss ich durch dieses Leben gehen. Logisch, ja. Und wenn ich draußen Dinge geschehen sehe, so wie es in den letzten 3 Jahren hatten, wie das dann in Offenbarung 13 im Vollmaß passiert, ja, dann sind wir nicht mehr 10 Minuten vor 12, sondern nur noch wenige 10 Sekunden vor 12, oder? Ja, also das muss ich, glaube ich, hier niemand erklären. Und deshalb sagt der Paulus, wachet und nüchtern sein. In Vers 11 sagt er ja, wenn uns das bewusst wird, sollen wir aus dem Schlaf aufwachen. Und das ist genau der Ausdruck von Vers 6 in Kapitel 5. Wachen und nüchtern sein, das ist gleich den Tag des Herrn kommen sehen. Wir werden nicht vom Tag des Herrn überrascht, wie die übrigen, die schlafen. Und Vers 12 entsprechend gilt umso mehr, wenn uns der Zeitraum klar wird, in welchem die Nacht weit vorgerückt ist, eben wie in unserer Zeit, ja, ich sage jetzt mal in Klammer 2023, dass die Nacht buchstäblich auf Mitternacht zustürzt. Ja. Vers 9 bis 11, ich muss langsam zum Schluss kommen. Dort heißt es wunderschön, der Leib ist nicht hinein in den Zorn gesetzt. Ja? Denn Gott hat uns nicht in den Zorn hinein bestimmt, sondern zum Erwerb der Errettung, so wörtlich, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns starb, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermuntert einander und erbaut einander, einer den anderen, wie ihr auch tut. Ja, Paulus greift in dem Vers noch einmal den Vers 18 aus Kapitel 4 auf, wo er sagt, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Und so schließt er auch praktisch diesen Abschnitt ab und sagt, das tut ihr auch, ihr Thessalonicher. Schön, dass ihr das macht. Ja, lasst uns das auch tun. Die Söhne des Tages sind nicht hinein in den Zorn bestimmt, sondern zum Erwerb der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt könnte jemand fragen, ja, sind denn die Söhne des Tages nicht schon längst Errettete? Natürlich, ja, und da sieht man, dass die Errettung, ja, hier eine andere ist, nicht die grundsätzliche Errettung heraus aus der Sünde in das neue Leben in Christo, sondern die Errettung aus dem gegenwärtigen bösen Äon heraus zur Entrückung. Und das ist ja dann verbunden mit der Verwandlung in denselben Geistleib wie unser Haupt Christus und nicht der Loskauf vom Gesetz der Sünde und des Todes, denn das ist für jedes Glied vom Leib des Christus bereits Geschichte. Und das Kennzeichen eines solchen, der in Christo Jesu ist, steht ja in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus Christus, der uns errettet oder befreit, weg oder auch vor dem kommenden Zorn. Es gibt zwar Handschriften, die aus dem Zorn lesen, ja, aber das sind die weniger wichtigen. Die wichtigeren Handschriften, die lesen vor dem Zorn. So wie ich auch schon erwähnt habe in Römer 5, Vers 9, wo der Paulus ganz klar dem Leib des Christus sagt, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden, weg vom Zorn. Ja, weg vom Zorn. Vom Zorn grundsätzlich, und er spricht natürlich vor dem letzten Zorn, der ja für Israel bestimmt ist. Und deshalb entspricht das auch der Aussage, dass die Söhne des Tages von dem Tag des Zorns nicht überrascht werden. Ja, logisch, weil wir ja dann zusammen mit dem Herrn sein werden. Ja, dann sind wir nicht mehr überrascht, dass der kommt. Wir sehen das ja dann aus himmlischer Perspektive ablaufen. Ja, unmittelbar vor dem Ereignis der Entrückung kommt ja, dann hatte ich schon gesagt, der Kommandoruf, die Posaune, die Trompete Gottes, die der Herr selber bläst. Und Geschwister, das gibt doch Gelassenheit und das stärkt die Naherwartung und es bewahrt uns vor Spekulationen. Ja, wir brauchen die nicht. Ja, und die Zeit, die wir für Spekulationen verwenden, die tun wir besser verwenden, um uns genau ins Bild zu setzen, was alles nach der Entrückung und kurz davor alles laufen wird auf dieser Erde. Ja. Wenn wir da ganz genau Bescheid wissen, dann brauchen wir nicht spekulieren. Genauso wenig müssen wir uns Gedanken machen, was dann in unserer Umgebung am Arbeitsplatz oder zu Hause geschieht und was hier unten weiter vor sich geht, wenn wir weg sind. Da muss ich mir jetzt keinen Kopf drüber machen. Ja? Weil sonst hätte der Paulus uns eine Liste gegeben. Also bevor die Entrückung kommt, musst du Punkt A bis 25, ja, musst du alles gemacht haben. Und sonst nehme ich dich nicht mit. Ist nicht so geschrieben. Ja? Das Einzige, was da steht, warten. Erwarten. Das ist das, was uns gesagt ist. Und außerdem gibt es neben den sprachlichen Formulierungen auch den Indizienbeweis, den möchte ich nochmal kurz anreißen, der 70. Siebener, der vervollständigt die bereits mit Golgatha abgeschlossenen 69 Siebener. Für wen waren die 69 Siebener bestimmt? Für Israel. Ja, ganz klar. Und für wen ist der 70. bestimmt? Für Israel, ja? Nicht für die Gemeinde. Denn damals war die Gemeinde noch unbekannt, nicht geoffenbart. Und deshalb hat der 70. Siebener mit der Gemeinde nichts zu tun, direkt. In Vers 10 referenziert Paulus noch einmal auf den Tod Jesu, aufgrund dessen wir dieser Errettung und der damit verbundenen Erwartung teilhaftig werden durften. Trost, aber keinesfalls Ruhekissen, ist das Schlafen oder Wachen, ja, sagt der Herr. Selbst wenn jetzt Glieder des Leibes des Christus schlafen, ja, und sie von der Entrückung total überrascht werden, sei es, dass man es ihnen nicht gesagt hat, ja, es gibt ja Gotteskinder, die sind buchstäblich Gotteskinder, aber denen hat man nie gesagt, dass sie entrückt werden. Nimmt der Herr die mit? Na logisch, sind ja sein Leib, obwohl es sich gar nicht richtig ihnen bewusst ist. Es können ja Kinder Gottes dabei sein, die sind vielleicht erst ein paar Stunden alt, ja, wenn der Zeitpunkt kommt. Ja. Also es ist auf jeden Fall kein Ruhekissen. Ja. Selbst wenn ich jetzt schlafe, nimmt mich der Herr trotzdem mit. Und wenn ich jetzt gerade, wenn die Entrückung kommt, irgendwas mache, was meinen Herrn betrübt, ja, nimmt er mich dann mit? Ja, natürlich nimmt er mich mit. Ja, dann bin ich zwar zunächst beschämt, aber ich darf dabei sein. Und ich darf es dann gleich erledigen in seiner Gegenwart. Ja. Vers 11 hatte ich schon gesagt, Paulus kommt noch einmal auf die Ermunterung zurück. Ja? Und all das, auch das, was mit dem Gericht des 70. Siebeners zusammenhängt, das ist ja nicht dazu geschrieben, dass wir Angst kriegen, sondern das genaue Gegenteil. Ja? Nicht an der Stelle zum Schluss noch aus Offenbarung 1 lesen, für die Leute, ja, die das ganz besonders dann buchstäblich betreffen wird. Ja, wobei diese Verheißung auch uns schon gilt. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe, und zwar so nahe. So heißt das Wort hier, ja, mit Händen greifbar. War es damals, ja, bis zum Jahr 70 war das genauso. wie es da steht. Ja? Und was steht hier nicht? Die da deuten. Lesen, hören, bewahren. Also verinnerlichen. Und darauf, und wenn man das macht, dann ist man glückselig. Das heißt, wenn ich die Prophetie Gottes, auch wenn sie finster ist und davor Angst haben könnte, ja, und auch Angst kriegt vielleicht, ist sie trotzdem dazu da, dass sie mich in die Ruhe Gottes versetzt. Weil ich ganz genau weiß, was kommt. Ich weiß zwar nicht, wann was kommt, aber ich weiß, was kommt. Sodass, wenn ich etliches Geschehen sehe, ich dann sage, das hat mein Gott längst gesagt. Brauche ich mir keinen Kopf machen. Deshalb warnt Paulus natürlich trotzdem die Thessalonicher und damit auch den ganzen Leib des Christus, stets wachsam und nüchtern zu sein. Und das wollen wir auch tun und uns gegenseitig ermutigen und ermuntern. Mit Vers 18, so ermuntert euch einander mit diesen Worten. Das gilt für den ganzen Brief, ganz besonders natürlich für die Botschaft der Entrückung. Amen. Ich will noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns dein ganzes Wort gegeben hast und ganz besonders hast du uns die Offenbarung für deinen Leib, für den Leib deines Sohnes gegeben. Und nur die, die jetzt zu deinem Leib gehören, können auch momentan das Übrige verstehen. Und deshalb sollen wir uns damit beschäftigen und es verinnerlichen, sodass wir dich durch allerlei Stimmen, und da gibt es ja Tausende, Abertausende, die alles Mögliche erzählen in unserer Zeit, dass wir durch sie nicht irregeführt werden. Und der Satan ist ein Meister im Irreführen, das lernen wir ja schon im Garten Eden. Und so besteht auch die Gefahr, dass wir verführt werden täglich, wenn du uns nicht bewahrst. Und darum dürfen wir auch bitten, bewahre deine Gemeinde und mach sie bald reif für das Kommen deines Sohnes. Gesegnet seist du, o Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.